Sie hören SBS German.
8. Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Kriegsende, 8. Mai 1945. Ich war 12, meine Schwester 9 Jahre alt. Meine Mutter von Vergewaltigungen gedemütigt und krank und wir Mädchen von Hunger und Angst geschwächt. Unsere größte Angst aber war, unsere Mutter zu verlieren, die so elend war und die versuchte, mit uns ins Meer zu gehen, um die Qualen zu beenden. Ich hatte alle Mühe, sie davon zu überzeugen, dass es so ja nicht bleiben kann. Danzig war völlig zerstört. Unser Haus hatte bis auf die Fenster, die mit Brettern vernagelt waren, die Kämpfe gut überstanden. Kriegsende, 8. Mai 1945. Im Garten blühten die Obstbäume in voller Pracht. Eine Diskrepanz zu dem, was wirklich war. Die Nachricht vom Kriegsende kam still zu uns und still nahmen wir die Botschaft auf. Nur ein leichtes Aufatmen erlaubten wir uns, denn schwebend hing das Damoklesschwert über uns. Kriegsende und wir wussten, was uns erwartete. Polnische, hübsch angezogene Kinder marschierten singend durch unsere Straßen. Sie besetzten alles, was uns gehörte. Die Heimat, unser Haus und Garten für immer verlassen zu müssen, das war so erdrückend, so schwer zu ertragen. Kriegsende, 8. Mai 1945, war für uns noch lange kein Ende der Not. Christine Mühlhansel, Noosaville, Queensland.
Die heute 91-jährige Edith Bach wäre beinahe in den letzten Kriegstagen in Deutschland noch von den Nationalsozialisten umgebracht worden. Sie arbeitete in den letzten Kriegsmonaten als Lehrerin und Heimmutter in einer Heimschule in Dresden. Da mittlerweile auch schon die älteren Jahrgänge der Kinder eingezogen wurden, nahm man auch kriegsflüchtige Kinder aus den deutschen Ostgebieten auf. Die Kinder, die dort unterkamen, hatten teilweise nicht einmal mehr Kleidung. Und da die Altkleidersammlung für Kriegsgeschädigte im gleichen Gebäude untergebracht war, schritt Edith Bach zur Tat und besorgte ihren Kindern etwas zum Anziehen. Allerdings ohne schriftliche Genehmigung der NSDAP.
Und ich habe offiziell schriftlich Anträge gestellt, dass wir die Sachen brauchen. Die haben bloß so lange in ihren Büros gebraucht, bis sie uns das offiziell geben. Und darauf wollte ich nicht meine Jungs im Bett liegen lassen, weil sie keine Hosen hatten zum Anziehen. Und da habe ich gesagt, jetzt holen wir uns die Hosen und die Schuhe.
Was allerdings nicht ungefährlich war, denn...
Das war damals, es war bekannt, stand in der Zeitung, wer von der Kleidersammlung stiehlt, der wird zum Tode verurteilt. Das war ganz berühmt.
Dies wäre Edith Bach beinahe zum Verhängnis geworden. Denn durch einen Zufall wurde sie beobachtet, wie sie die Kleider nahm, damit die Flüchtlingskinder irgendetwas zum Anziehen hatten. Doch sie hatte Glück, dass der Direktor sie im letzten Moment warnen konnte.
Und das schickte also der Rektor Jungs zu mir rüber in mein Haus und sagte, Heimutter, Sie müssen verschwinden, die Parteileute sind gekommen, wollen sie verhaften. Und das war wegen der Kleidersammlung, weil ich dort die Kleider genommen hatte für unsere Buben.
So floh Edith Bach im Chaos der letzten Kriegstage zusammen mit ihrer Klasse in ein Schullandheim im Erzgebirge. Und selbst in den letzten Kriegstagen funktionierte die Nazi-Bürokratie noch. Zumindest, wenn es darum ging, Menschen zu verfolgen.
Ist das dann durch den bürokratischen Weg, das hat ein paar 14 Tage vielleicht gedauert, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen war, da haben sie mich dann dort gesucht. Und das war gerade 2 Tage vor Kriegsende. Und da war ich aber weggelaufen zu meinem Großvater. Und wo der Großvater wohnte, das haben sie nicht gewusst. Und wie ich beim Großvater war, da war der Krieg zu Ende und da kamen die Russen. Und das war auch kein Zuckerlecken.
Der endgültige Zusammenbruch des Dritten Reiches und das Kriegsende bedeuteten für viele Menschen jedoch nicht das Ende des Terrors. Besonders in den Ostgebieten wurde häufig die Zivilbevölkerung Opfer des Hasses, den Deutschland während des Krieges gesät hatte. Besserung versprach für Edith Bach wie für viele andere Menschen nur eine Alternative.
Auf der Landstraße, da waren ja Landzüge, so fast alles Frauen mit Kindern, Kinderwagen. Manche Frauen haben ihre Kinder getragen auf dem Rücken und im Arm. Das war ein dauernder Elendszug. Da sind wir vom Osten einfach nur Richtung Westen gelaufen, um aus der russischen Zone rauszukommen. Wir wollten lieber zu amerikanischen oder englischen Soldaten gelangen, dass wir die Amerikaner und die Engländer und vielleicht auch die Franzosen bevorzugt haben vor den Russen. Das kann man vielleicht zum Teil auch sprachlich verstehen. Englisch haben wir alle in der Schule schon gelernt gehabt, also war uns schon der Sprache wegen die englische oder amerikanische Zone lieber. Und Französisch haben wir auch in der Schule gelernt.
Mehrere Monate dauerte Edith Bachs Flucht. In der Zeit verdingte sie sich häufig auf Bauernhöfen als Landarbeiterin gegen Essen, bis sie schließlich in Stuttgart bei einem befreundeten Bischof aus Dresdner Zeiten unterkam. Doch es sollte noch fast 2 weitere Jahre dauern, bis sie Teile ihrer Familie wieder sah, von der sie beim verheerenden Bombardement von Dresden getrennt wurde. Ihre Mutter und 2 ihrer Brüder spürten sie in Stuttgart auf und nahmen sie in den Westteil von Berlin mit, wo sich die Familie jetzt befand. Dort musste sie erfahren, dass ihr Vater den Krieg nicht überlebt hatte und sich einer ihrer 3 Brüder ebenso wie ihr Mann in russischer Kriegsgefangenschaft befand. 1950 kam dann die erste gute Nachricht.
Wir haben nur eines Tages mal eine Karte bekommen, dass wir einen Verwandten vom Bahnhof in der russischen Zone abholen sollen. Und wir hatten 2 Leute, von denen wir nicht wussten, wo sie sind. Das war mein Bruder, der Lothar, der Jüngste, und mein Mann, der Ernst Bach. Und die haben aber, die auf dieser Karte stand nur da ein Familienmitglied oder sowas. Und da war dann der Ernst auf dem Bahnhof und das war mein Mann.
Doch es sollte noch bis 1955 dauern, bis ihr Bruder aus Russland zurückkehrte. 10 Jahre nach der Kapitulation Deutschlands war damit auch für den letzten aus der Familie von Edith Bach der Krieg beendet.
Ich bin in Bayern aufgewachsen, ich bin in München geboren, habe viel Zeit in München verbracht und dann auf dem Land in der Nähe von Wasserburg, so einem ganz kleinen Dorf. Und ich war fast 6 Jahre alt, 6 Wochen vor meinem Geburtstag ungefähr.
Wie haben Sie den 8. Mai 1945 erlebt?
Ja, ich war damals ein Kind. Einige Wochen vor dem 6. Geburtstag, wo ich das erlebt habe, war, dass natürlich meine Familie und die anderen, die in dem kleinen Dorf waren, wo wir evakuiert waren, ja, war so eine Mischung, nicht? Man war froh, dass der Krieg zu Ende ist, dass es keine Bombenangriffe mehr gibt. Und das andere war natürlich auch Angst, was werden die Alliierten jetzt mit uns machen? Da war da immer schon so das Gespräch, ob der Morgenthau-Plan eingesetzt wird oder der Marshallplan, war Sorgen darüber, was dann aus Deutschland wird, ne? Und aus uns sozusagen. Die meisten waren froh, dass Bayern in der amerikanischen Zone war, denn da waren ja immer die Gerüchte rum, als wie schlecht es mit den anderen alliierten Besatzungsmächten war.
Was wurden für Geschichten da erzählt von den anderen?
Ach ja, wir hatten im Dorf auch 30 russische Kriegsgefangene, die sind natürlich am 8. Mai sofort befreit worden und haben natürlich versucht, Rache zu nehmen an die Bauern, die sie nicht so gut behandelt haben nach dem Krieg. Und da war das auch eine Zeit, wo man vorsichtig sein musste, damit man da nicht mit reingezogen wurde.
Was haben Sie konkret gemacht, die Russen?
Einige, die haben sich missgabeln geholt, denn waren ja sonst keine Waffen da, und haben versucht, die Bauern, die sie schlecht behandelt haben, sich daran zu rächen. Und die haben sich natürlich alle versteckt, die Bauern. Ja. Und so wie ich mich erinnern kann, ist nichts passiert. Die sind halt bloß rumgelaufen und haben sie nicht gefunden. Das Komische war, dass die Kinder vom Dorf alle wussten, wo die Bauern sich versteckt haben. Aber wir haben natürlich nichts gesagt. Und nach einigen Wochen hat sich das gelegt. Da war auch eine große Brauerei in dem Dorf, wo wir waren. Und die Russen haben die großen Fässer einfach aufgemacht und ist der Wein und das Bier bloß so weggelaufen wie Flüsse. Ne? Die Leute sind mit ihren Eimern gekommen und wollten sich da noch was holen.
Was geschah Ihrer Familie?
Ja, mit meiner Familie, meine Mutter und ich waren evakuiert aufs Land, wie es damals üblich war, nicht? Mütter und Kinder aus der Stadt raus. Aber weil meine Mutter sich da im Land nicht so wohl gefühlt hat, haben wir natürlich viel Zeit in der Stadt verbracht und da habe ich natürlich noch die Erinnerungen von den Bombenangriffen und die verletzten und toten Leute und so. Und unser Haus in der Stadt wurde ausgebombt, so ungefähr 3 oder 4 Wochen vor dem Kriegsende. Ich kann mich noch erinnern, wie das ausgeschaut hat. Auf dem Land, da sind auch mal hin und wieder Bomben gefallen und das war dann, also da hat man mehr Angst gehabt, weil das unerwartet war. Da war kein Angriff, da waren keine Sirenen. Das ist einfach so mal gewesen, nicht, dass da einige Bomben gefallen sind. Und das war schlimmer, als wenn man in der Stadt war und man wusste, jetzt kommt der Bombenangriff und man geht in den Bunker.
Schildern Sie uns doch einen dieser Bombenangriffe, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist.
Ja, da ist einer, war mal in der Stadt und wir haben eine Bekannte besucht von meiner Mutter und da waren noch andere Leute dort. Weil die Bekannte gelähmt war, sind wir nicht in den Bunker gegangen, sondern im 3. Stock in eine Wohnung geblieben. Und da war der Bombenangriff gleich gegenüber, auf die ganze Reihe von den großen Wohnhäusern, Mietshäusern, wo da waren. Und dann das ist immer noch in meine Gedanken drin, natürlich das Bild von den brennenden Häusern und die Leute, die verletzt waren und die auf der Straße waren und die Toten, die rumgelegen sind, bis halt natürlich der Angriff vorbei war und das Aufräumen angefangen hat und die Leute behandelt wurden und die Toten halt weg zum Beerdigen.
Was haben diese Bilder in Ihnen ausgelöst damals?
Als Kind, also man hat sich natürlich schon gefürchtet, aber wie gesagt, auf dem Land mehr als wie in der Stadt. Aber es war ein Teil vom Leben. Also man konnte ja nichts anderes.
Haben Sie geweint oder waren Sie wütend?
Ja, doch, schon mal geweint. Also wie wir im Land, wo die Bomben gefallen sind, da kann ich mich erinnern, dass ich mich so gefürchtet habe, dass ich so einen Zitteranfall gekriegt habe. Ich bin im Bett gelegen und mein ganzer Körper gezittert. In der Stadt, wenn der Bombenangriff war, ja, dann hat man halt Angst gehabt, aber man hat sich dann in den Bunker reingestellt mit anderen Leuten. Ja, das war dann, ja, angenehm war es nicht, aber man konnte ja nichts anderes. Es war einfach da.
Was haben Sie im Bunker gemacht? Schildern Sie uns den Zustand.
Das war Alle in der Stadt natürlich mussten in den Keller gehen oder sollten in den Keller gehen, wenn der Angriff war, wenn die Sirenen, ein Bombenangriff. Also man wusste, was kommt. Ne? Und wenn man dann in der Straßenbahn war oder auf der Straße oder so, dann musste man in den nächsten Bunker. Und damit man weiß, wo der ist, waren außen an der Hauswände so Zeichen mit gelber Farbe. Und die Leute, die da schon drin waren, die mussten die anderen, die dann gekommen sind, auch aufnehmen. Man sollte einen Drink sitzen und noch gewartet, bis es vorbei war. Konnte man ja nichts machen. Und die Leute, die dort gewohnt haben, die haben dann schon Wasser oder Tee oder sowas mit runtergebracht, weil man ja nie wusste, wie lange es dauert.
Haben Sie Angehörige verloren?
Im Krieg, ja, nicht im Bombenangriff, aber im Krieg als Soldaten.
Wer war das?
Mein Onkel, der Bruder von meinem Vater.
Wo ist der gefallen?
Der ist in Stalingrad, der ist nicht von Stalingrad zurückgekommen. Und mein Mann, der war auch im Krieg. Natürlich ist er zurückgekommen, aber der Und der hat, der war in Dresden, wie Dresden ausgebombt wurde. Und er hat immer gesagt, er hat sich viel mehr gefürchtet in dem Bombenangriff als wie an der Front.
Ganz kurz noch, die eigentliche Nachricht vom Kriegsende, wie wurde die überbracht und wie war Ihre Reaktion?
Wie ich mich erinnern kann, kam die über Radio. Ich kann aber nicht darauf schwören. Meine Mutter hatte ein Radioapparat, mit dem sie England anhören konnte. Das war doch verboten unter dem Krieg. Ne? Das musste man in der Nacht machen und ganz geheimnisvoll sein. Aber dann, das, so wie ich das weiß, ist das über Radio gekommen und dann sind natürlich kurz drauf, die ist der erste Amerikaner ins Dorf gekommen.
Schildern Sie uns doch diese Begegnung.
Mit dem Amerikaner? Ja, wenn ich das sage, die meisten Leute glauben mir das nicht, aber ich habe das jetzt nachgeforscht mit Leuten, die damals gelebt haben, Erwachsene, und die Erinnerung ist richtig. Es war ein kleines Dorf mit einer Hauptstraße, nicht, die wo durchgeht, wie so viele kleine Dörfer. Und es war ein Amerikaner auf dem Motorrad. Der ist allein gekommen. Und erst nach ungefähr 20 oder 30 Minuten sind die Lastwagen gekommen mit Soldaten drin. Und da war, das hat sich dann schon so rumgesprochen, dass da auch, was wir jetzt sagen, African Americans drin waren, Neger drin waren. Ja. Und da haben sich die Leute gefürchtet auf dem Dorf. Die haben alle zugesperrt, alle Haustüren zu, alle versteckt und natürlich die weißen Fahnen raus und Bettlinnen raus. Ich weiß, eine von den großen Bauernhof, den sie gehabt haben, die waren Schweizer ursprünglich, waren aber ganz große Nazi. Aber wie sie gekommen sind, waren sie die Ersten, wo sie die Schweizer Flagge draußen gehabt haben. Ja, so, ich habe das Bild noch von mir, wie der Amerikaner auf dem Motorrad durch das Dorf fährt und dann die anderen Lastwagen kommen mit den Soldaten und alle sich so gefürchtet haben und sich eingesperrt haben in ihre Häuser, weil die Schwarzen dabei waren.
War der 8. Mai für Sie ein Grund zum Feiern oder ein Grund zum Trauern?
Weil als Kind war man einfach beeinflusst, was die Eltern und die anderen gemacht haben. Und es war dann schon auch so eine Mischung. Auf der einen Seite froh, man wusste, dass es keine Bombenangriffe mehr gibt. Man wusste, dass man jetzt nicht mehr in Straßengraben reinspringen muss, damit man nicht angeschossen wird von den Tieffliegern. Und das war natürlich gut. Und aber dann, wie gesagt, auch die Angst, weil man ja nicht wusste, was kommt.
Ich erinnere mich an jenen Tag sehr genau. Ich befand mich als 18-jähriger Soldat bewaffnet auf der Landstraße zwischen Prag und Eger, mitten unter Scharen von deutschen Flüchtlingen und deutschen Soldaten auf der Flucht vor russischen Einheiten. General Vlasow und seinen Soldaten, die zuerst auf deutscher Seite kämpften, um dann den Spieß umzudrehen, nachdem er die Aussichtslosigkeit erkannte. Leider konnten wir unsere Waffen nicht wegwerfen, da die deutschfeindliche Bevölkerung, darunter 10- bis 15-jährige tschechische Kinder, es als Sport fand, deutsche Soldaten zu ermorden, trotz Kapitulation. So konnten viele von uns erst etwa 14 Tage später in dem amerikanischen Auffanglager in Schutz genommen werden. Etwa 90.000 Soldaten unter freiem Himmel auf dem Flugplatz in Eger. Ich danke dem Himmel, dass ich noch am Leben bin, trotz der Strapazen und Elend jener Zeit. Ich war schon als 15-jähriger Schüler Soldat bei der Heimatflak in Berlin. Meine Heimat Breslau habe ich 1943 verlassen, um sie nie wieder gesehen zu haben. Mein Vater ist in Russland gefallen, so auch zwei meiner Onkels. Ich bin heute der einzig Überlebende meiner Familie, die damals aus Schlesien vertrieben wurde. Schlesien, Ostpreußen, Pommern, Danzig gehören nun zu Polen. Wer kann mir erklären, warum? Schaue ich mir Deutschland auf der Landkarte an, so könnte ich weinen. Was ist aus Deutschland geworden und übrig geblieben? Beinahe hätte ich es vergessen. Ich bekomme eine Rente inklusive Wehrdienst und Gefangenschaft und 7 Jahre Arbeitszeit von 220 australischen Dollar im Monat. Meine Frau aus Leipzig, wir heiraten 1951, bekommt keinen Pfennig. Der Dank des Vaterlandes sei dir gewiss. Ich danke, dass Sie sich die Mühe und Zeit genommen haben, meine Erinnerung an den 8. Mai gelesen zu haben. Mit freundlichen Grüßen, Harry W. Riemann, Australien.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.